über Übersetzen.
Hablar sobre la traducción.
Oh, déjame confiar.
Oggi vogliamo parlare del tema.
Herzlich willkommen zu Überübersetzen. Ja, schön, dass ihr wieder da seid und wir nehmen euch heute mal mit in die Schweiz. Wir sind nämlich im Übersetzerhaus Loren bei Zürich und wollen rausfinden, was ein Übersetzerhaus ist, warum es das braucht, was das kann. Ja, und das Übersetzerhaus Loren, das feiert nämlich sein 20-jähriges Jubiläum mit der Initiative Name the Translator und deswegen sind wir erstmal hier und wollen uns das anhören. Zuerst mal möchte ich mich bedanken bei Pro Helvetia für die nette Unterstützung, dass wir das hier machen können. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich auch bei euch allen bedanken, weil wir hatten auch euch um Unterstützung gebeten und irgendwie habe ich mir das gar nicht so richtig vorstellen können, aber ihr habt es gemacht und ihr macht es weiter. Und zusätzlich kommen immer noch so nette Dankesworte dazu, dass mich das echt total berührt hat. Und ja, danke dafür. Also ich glaube, so können wir weitermachen und wer Lust hat, unterstützt uns einfach bei Steady oder guckt auf unserer Website, wie es geht. Es ist wirklich sehr, sehr nett. Ja, aber jetzt finden wir raus, was ein Übersetzerhaus ist und was es alles kann. Und Dr. Gabriela Stöckli wird uns erzählen, was hier in Loren passiert. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, hat Romanistik und Komparatistik studiert, hat über das Romanwerk des argentinischen Autors Hector Tizion promoviert und leitet das Haus hier seit 2005. Sie hat Kinderbücher aus dem Spanischen übersetzt und lebt in Zürich. Außerdem hat sie mit ihrem Team die Übersetzerbarke des VDÜ für ihre Verdienste um die Wertschätzung des literarischen Übersetzens in der Öffentlichkeit erhalten. 2019 dann gemeinsam mit dem Centre de Traduction Littéraire den Spezialpreis Vermittlung, der das besondere Engagement zugunsten der Schweizer Literatur und deren Zugang zum Publikum würdigt. Außerdem ist sie im Beirat der Zeitschrift Übersetzen des VDÜ. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Autorin, Übertitlerin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierung zu übertragen. Ich freue mich, im Übersetzerhaus zu sein. Danke für die Einladung, Gabi. Und ich bin zum ersten Mal hier und es ist wirklich wunderschön. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich danke dir für dein Interesse und ich freue mich sehr, dich hier im Übersetzerhaus Loren willkommen zu heißen.
Dankeschön.
Ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, ich glaube, wir fangen einfach mal ganz einfach an, weil wir haben ja so verschiedene ZuhörerInnen. Also nicht alle sind professionelle Übersetzerinnen und viele haben mich schon gefragt, was ist denn eigentlich ein Übersetzerhaus?
Mhm. Also wir sitzen hier in einem Raum. Ähnlich wie dieser Raum gibt es 9 weitere Räume in diesem Haus. Das sind unsere Gästezimmer.
Ja, das ist nämlich hier so ein kleiner Raum und wir sind hier ganz eingebaut mit 1000 Büchern
genau.
Und Regalen.
Das war eben früher mal ein Gastzimmer und jetzt ist es Bibliothek, aber der Rest der Zimmer sind Gästezimmer.
Das heißt, alle haben diesen Wahnsinnsblick mit dem Panorama genau. Auf die Berge.
Ja, genau. Und wir beherbergen während des ganzen Jahres in diesen Gästezimmern literarische Übersetzerinnen und Übersetzer aus allen möglichen Ländern. Mhm. Mit allen denkbaren Sprachkombinationen.
Die, also alle, die ins Deutsche
nein,
übersetzen?
Alle. Also okay. Man kann hier auch, wir hatten Katalanisch, Hindi, wir haben Russisch, Spanisch gerade jetzt im Haus. Also es ist alles, was man sich ausdenken kann, ist willkommen.
Ja.
Und es gibt eigentlich nur 2 Bedingungen, formale Bedingungen, die man erfüllen muss, um hierher zu kommen. Die eine ist, dass man für das Projekt, mit dem man hierher kommt und an dem man hier arbeitet, einen Verlagsvertrag vorweisen muss. Mhm. Damit stellen wir sicher, dass wir wirklich die Profis unterstützen. Also die Leute, die in diesem schwierigen und harten Beruf arbeiten und die wirklich professionell unterwegs sind.
Ja.
Die zweite Bedingung ist, dass man bereits eine Publikation vorweisen muss. Und es gibt 3 Ausnahmen, weil ich weiß, dass auch junge Leute zuhören, die angehende ÜbersetzerInnen. Und wir haben auch 3 Plätze pro Jahr für Erstübersetzer. Also okay. Das heißt, es kann auch sein, dass es passt mit einem ersten Vertrag. Mhm. Aber generell braucht man ein bereits publiziertes Werk. Und dann ist man dabei, wenn wir Platz haben.
Okay, also, und wie viele Leute können hier sein gleichzeitig?
Das ist, wir haben Doppelzimmer, also wenn wir ganz, ganz voll besetzt sind mit den Doppelzimmern, sind es 11 Personen gleichzeitig. Ja, genau. Ja. Aber normalerweise sind es 9, weil einfach jedes Zimmer einfach besetzt ist.
Mhm. Genau. Und dann gibt's ja, ich bin gerade hier so ein bisschen rumgelaufen, dann gibt's halt ein riesiges Wohnzimmer mit auch wieder ganz viel Bücherregalen. Überall stehen überhaupt Bücher und Übersetzungen, eine große Gemeinschaftsküche. Also es ist wirklich richtig schön hier. Ich habe mich aber gefragt, wie ist denn das mit dem Übersetzen? Eigentlich, man übersetzt so ein Buch, also kriegt man so einen schönen dicken Roman, 3 Monate, setzt sich an seinen Schreibtisch und übersetzt es runter. Die werden sich aufregen da draußen. Aber warum kommt man in ein Übersetzerhaus?
Etwas, was vom Schönsten, ich habe dir ja vorher schon die Gästebücher gezeigt. Und vielleicht findest du dazu auch noch Einträge, wenn du darin noch ein bisschen weiter blätterst. Etwas zu den schönsten Feedbacks, die wir bekommen, gehören die, die erwähnen, dass der Tag länger ist, wenn man im Übersetzerhaus wohnt in diesen Wochen oder Tagen, als im normalen Leben. Ah. Und zwar in dem Sinn, dass die Leute oft extrem gut vorwärts kommen mit ihren Übersetzungen. Konzentration, keine Familie, keine allen anderen Verpflichtungen. Man nimmt sich ja aus dem Alltag raus und verpflanzt sich hierher in diese Abgeschiedenheit, in diese Ruhe, auch die Abwesenheit von Dingen, die einen im Alltag vielleicht in Alarmbereitschaft versetzen oder einen daran erinnern, was man alles sonst noch genau schon lange hätte machen sollen. Diese Konzentration, das hilft. Aber gleichzeitig, wenn der Tag länger ist, ist es ja auch so, dass man dann vielleicht trotzdem noch Zeit hat für einen Spaziergang. Mhm. Oder dass man vielleicht trotzdem noch so ein Gefühl bekommen kann, vielleicht ist es eine Stunde oder eine halbe Stunde am Tag, dass man ein bisschen in einer freieren Situation ist. Oder ein bisschen Urlaubsgefühl, wenn man über dieses Panorama schaut. Und ich glaube, das tut den Leuten einfach gut.
Ja.
Und ich glaube, der wichtigste, also ich sage in dieser Dialektik, die ich wirklich sehe, auch diese Aufenthalte, ist einerseits eben diese totale Konzentrationsmöglichkeit und andererseits, sobald man aus dem Zimmer kommt und man kommt auf den Flur oder dann in den Eingangsbereich zur Kaffeemaschine oder in die Küche, dann trifft man die anderen Kollegen und Kolleginnen und dann hat man ein bisschen diese Familie und die Gemeinschaft dieser Übersetzungswelt. Und ich glaube, das geht von man trifft nette Menschen und freundliche Menschen, das sind ja halt einfach freundliche Menschen, die ÜbersetzerInnen, mit denen man eine gewisse Gemeinschaft pflegt und die man aber so pflegen kann, wie man es wünscht. Man kann viel davon haben oder wenig. Mhm. Man kann zusammen kochen, man kann zusammen joggen oder spazieren gehen, man kann fachsimpeln, man kann was auch immer machen zusammen, aber man kann auch einfach freundlich sein miteinander, vielleicht an das wöchentliche Gemeinschaftsessen zusammengehen und sich ein bisschen austauschen und dann zurückgezogen leben. Also ich denke, dieser Mix von Konzentration, Rückzug und Austausch, genau in der Balance, die man sich wünscht, das ist, glaube ich, das große Extra und das Spezielle in diesen Aufenthalten.
Das habe ich auch gerade. Ich bin eine halbe Stunde zu früh gekommen, also das, was man gerne hat. Und dann habe ich mich unten hingesetzt mit einem Kaffee und bin direkt in ein Gespräch mit einem polnischen Übersetzer geraten, aber direkt, weil es ja alles Kollegen sind, der Buddenbrooks ins Polnische übersetzt und habe mich ganz schwer schon losgerissen und habe gedacht, ach, ich könnte Wochen hier zuhören, was die Menschen Interessantes machen. Und wenn man hier diese Gästebücher durchblättert, dann ist das ja auch ganz toll. Hier sind Collagen drin, Bilder, Lieder, einfach nur Dankesworte. Da merkt man schon, die Leute fühlen sich hier wirklich wohl und genießen genau das, weil das ist ja doch ein einsamer Beruf und der Mensch an sich braucht um sich rum Kollegen, die wir ja als Übersetzerinnen auch oft nicht so viel um uns rum haben. Ja toll, das ist wirklich eine tolle Sache.
Es gibt ja unter diesen Residenzen ganz viele unterschiedliche, solche, die komplett spartenübergreifend sind und wir sind jetzt so wirklich, wir haben gesagt, als 2005, also wir, da war ich noch gar nicht dabei, ich kam ja erst später dazu, als dieser Verein schon gegründet war, unser Trägerverein. Es ging wirklich darum, für die Übersetzung einen Ort zu schaffen. Also von daher sind wir anders als viele andere Künstlerresidenzorte, haben wir gesagt, wir wollen total fokussieren. Auf die Übersetzung.
Auf die Übersetzung.
Auch natürlich in der Schweiz als viersprachiges Land ist Übersetzung immer ein Thema. Also ja. Man sitzt eine Stunde im Zug und schon sitzt man im anderen Sprachregion.
Das stimmt.
Und das heißt, Übersetzung ist eigentlich im Alltag ein Thema. Ich weiß noch, als ich klein war, das hat mich immer fasziniert. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen und mich faszinierten diese Schilder beim Bahnhof, wo steht Überschreiten der Gleise verboten, Défense de traverser les voies, vietato traversare i binari. Und diese Musik und was bedeutet das? Und das ist schon irgendwie auch visuell und natürlich dadurch auch irgendwie akustisch, wenn man so will, irgendwie präsent in der Schweiz. Vielleicht mehr als in vielen anderen Ländern, die man grundsätzlich traditionell eher als einsprachig erlebt. Und dann haben wir noch das Riesenthema mit dem Dialekt, mit dem schweizerdeutschen Dialekt, der uns alle eigentlich schon zu fast zweisprachigen Menschen macht, die hier zumindest in der Deutschschweiz aufwachsen. Also von daher, ein Haus zu haben in der Schweiz, das sich ganz dem Übersetzen widmet, war einfach die Idee, die so überzeugend war, dass damals der Verein entschieden hat, wir machen das.
Ah ja, schön. Mhm. Und habt ihr dann auch Kontakt mit anderen Häusern? Also es gibt ja ein paar Übersetzerhäuser, die auch nur auf Übersetzen fokussieren, wie in Strahlen in Deutschland.
Genau.
Seid ihr im Austausch mit den anderen Häusern?
Ja. Also wir haben ein europäisches Netzwerk, das heißt RECI, Réseau Européen de Centre International de Traducteurs. Mhm. Langer Name, aber RECI, schönes Wort. Ja. Das besteht seit, glaube ich, über 20 Jahren. Und das wurde eigentlich gegründet, um gemeinsam unter verschiedenen Zentren Anträge um EU-Gelder zusammenzustellen. Gemeinsame Anträge. Mhm. Und daraus ist aber ein Austausch und ein Netzwerk geworden, das über diesen pragmatischen Gründungsanlass hinausgeht. Und wir treffen uns einmal im Jahr. Und das sind 2 Tage sehr intensiven Austauschs und das ist eben so spannend.
Und diese EU-Anträge, das deutet darauf hin, also es ist ja nicht nur so, dass man kommen kann und hier wohnen kann, sondern vergibt ja auch Stipendien.
Ja, genau. Also wir sind ja leider in der Schweiz von der EU-Förderung ausgeschlossen. Mhm. Also wir können als Institution im Moment, bis 2014 konnten wir das und jetzt ist das leider vorbei. Wir hoffen natürlich, dass das irgendwann mal wieder kommt. Und wir können uns aber trotzdem nicht beklagen, weil wir in der Schweiz gute Förderstrukturen haben. Das kann man, glaube ich, einfach so ganz klar sagen.
Ja.
Also durch die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, die fördern zum Beispiel Aufenthalte von Leuten, die Schweizer Literatur übersetzen, mit viel Geld jedes Jahr. Dann haben wir haben ganz unterschiedliche Angebote. Wir haben, ich sage dem immer, so ein bisschen niederschwellige Stipendien, wo wir jetzt auch nicht Gutachten erstellen lassen und jetzt irgendwie so eine selektive Förderung machen mit irgendwie Qualitätsbeurteilungen, sondern das ist so ein Format, das sind dann 1500 Franken für einen einmonatigen Aufenthalt, wo es einfach darum geht, die Leute sollen sich dadurch die Reise finanzieren können plus das Überleben in der teuren Schweiz.
Ja.
Und das ist etwas, in diesem Rahmen können wir 50.000 Franken vergeben pro Jahr, was einfach sehr großzügig ist.
Mhm.
Genau, das ist nicht alles Geld von Pro Helvetia, aber teilweise. Und dann haben wir auch Stipendien, die mehr, ich sag mal, eine Auszeichnung sind. Also die höher dotiert sind und wo es auch eine Jury gibt und Gutachten, also wo wir wirklich Exzellente, die nennen sich dann Exzellenzstipendien, wo wir wirklich Leute auszeichnen. Und da gibt es einen Fokus auf Schweizer Literatur.
Mhm.
Also die sich um die Verbreitung, internationale Verbreitung der Schweizer Literatur verdient gemacht haben. Das ist dann wirklich ein spezielles Gefäß, auch wo wir diese Anerkennung aussprechen können.
Ah ja, und das gibt's auch von Anfang an oder haben sich diese Sachen entwickelt im Laufe der Jahre?
Das entwickelt sich ständig ein bisschen, aber wir haben schon sehr viele Angebote, die wir sehr kontinuierlich seit vielen Jahren vergeben können.
Ja.
Vielen Jahren, seit vielleicht 10, 15 Jahren, das ist toll. Was in den letzten Jahren dazu gekommen ist, aber das sind auch schon 4, 5 Jahre, das ist ein Angebot, wir haben gemerkt, wir platzen aus allen Nähten, wir haben so viele Anfragen, wir sind immer voll und wir würden gerne etwas machen, auch für alle Landesteile. Und da haben wir eine Kooperation initiiert mit dem Château de Lavigny in der Westschweiz, wo wir jedes Jahr während eines Monats Stipendien vergeben. Also wir laden die Leute ein, zusammen mit der Leiterin des Château de Lavigny. Und das ist dann eine spezielle Förderung für Leute, die aus dem oder ins Französische übersetzen. Damit können wir auch noch, weil wir ja diesen Anspruch haben, etwas für die ganze Schweiz zu machen, also für alle Landessprachen, können wir da einen Fokus setzen.
Ja klar, weil sonst ist es natürlich sehr deutschlastig.
Ja, genau. Also das ist dann auch sinnvoll, wenn die Leute, die mit Französisch arbeiten, in der Westschweiz sind und da sind dort die Archive, sie können die Autoren treffen und so weiter. Ja. Also das ist dann auch der natürliche Ort, sage ich mal, für sie, um sich zu vernetzen.
Stimmt. Okay, das ist die französische Seite, dann habt ihr noch Italienisch und Rätoromanisch.
Genau.
Aber prozentual muss man schon sagen, es ist glaube ich 64% Deutsch. 22% Französisch wird in der Schweiz gesprochen,
genau.
Italienisch.
Also das gibt natürlich diese Abstufung.
Ja.
Und wir haben aber eher ein pragmatisches Vorgehen. Ich würde sagen, bei Italienisch haben wir gemerkt, die italienische Schweiz als, ich sag mal, Übersetzer oder Literaturszene ist winzig. Und was die braucht, ist Anschluss an das Hauptland der Sprache, also Anschluss an Italien, klar. Auch für diesen beruflichen Austausch.
Ja.
Mehr als in den Rest der Schweiz natürlich.
Ja.
Und da haben wir gemerkt, es gibt in Italien ein exzellentes Niveau. Die Leute sind sehr gut ausgebildet, auch junge Übersetzerinnen, so belesen, so gebildet, so gut in der Praxis unterwegs. Aber danach gibt es keine Weiterbildungsmöglichkeiten, die nicht sehr teuer sind. Also es gibt welche, aber die sind teuer.
Ah, gut.
Und dann haben wir gemerkt, eigentlich was Italien braucht, oder der italienischsprachige Raum,
ja.
Dazu gehört ja die Schweiz teilweise, was die brauchen oder was wir dort bieten können, ist diese Möglichkeit einer kostenlosen Weiterbildung und Vernetzungsgelegenheit. Und dann haben wir angefangen, auch da sind wir, haben wir auch die Fühler ausgestreckt, wo gibt es im italienischsprachigen Raum einen Ort, wo wir Workshops machen könnten. Wir platzen ja auch hier mit Workshops immer aus allen Nähten. Yeah. Das beißt sich ja gegenseitig, also das ist ein bisschen Kannibalisierung, weil wir einerseits mit den normalen, individuellen Hausgästen schon übervoll sind. Und dann schließen wir das Haus auch noch mehrmals im Jahr, weil wir dann Workshops haben.
Genau.
Und wir haben einfach zu wenig Platz. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, der italienischsprachige Raum braucht kostenlose Förderung durch Weiterbildung. Wir suchen uns dort einen Ort.
Ah, ja.
Und dann haben wir eben im wunderschönen Tal Bregaglia, direkt an der italienischen Grenze im ehemaligen Zollhaus, das ist ein Bau von Semper, Gottfried Semper, ein unglaublich schöner Ort, haben wir dort eine Vereinbarung geschlossen, dass wir zweimal pro Jahr dort eine Woche Workshop machen für Leute, die mit der italienischen Sprache arbeiten.
Ach so, toll, das ist sozusagen maßgeschneidert.
Genau.
Und was macht ihr für die 0,7% Rätoromanisch-Sprecherin?
Wir machen zweimal pro Jahr einen Workshop, wo es darum geht, das ist ja dadurch, dass es so eine kleine Sprache ist, die auch noch unterteilt ist in 5 Idiome.
Ach wirklich?
Ja, die auch dann, jedes Tal hat ein anderes Idiom, die sich teilweise sehr gut und teilweise ein bisschen weniger gut verstehen, aber man kann sich verständigen.
Ja.
Plus eine Lingua Franca, das Romansch Grischun, also eine komplexe Situation.
Ja.
Und es gibt sehr wenig Arbeitsteilung. Also es gibt, die Leute im Literaturbetrieb machen ein bisschen alles. Also die engagierten Leute, die darin aktiv sein wollen, die schreiben und dann übersetzen sie. Dann sind sie in Jurys, dann sind sie beim Wörterbuch dabei, dann sind sie bei den Verlagen dabei, dann sind sie beim Radiofernsehen dabei. Also es gibt, alle machen ein bisschen alles. Und darum haben wir dort ein bisschen das aufgelöst, dass wir uns nur an Übersetzende richten, weil einfach wirklich Leute, die professionell ausschließlich übersetzen, das sind 2 oder 3. Und wir haben wie gemerkt, wir müssen hier den Fokus ein bisschen öffnen. Und dann machen wir diese Workshops, das ist jeweils ein Tag, wo die Teilnehmenden zum Beispiel ihre laufenden Übersetzungsprojekte vorstellen können und Inputs holen von den anderen Teilnehmenden. Aber manchmal sind es auch Kreativworkshops oder es geht um Theaterübersetzen jetzt nächsten Monat mit Ivna Jitz, die viel am Theater arbeitet. Manchmal machen wir auch bewusst eben Workshops mit ReferentInnen, die nicht aus der Romancia kommen, weil das so ein kleines Feld ist und alle kennen alle, sondern mit Leuten aus der Deutschschweiz zum Beispiel, wo es um kreatives Schreiben geht und so weiter. Also das gibt, da gibt es einfach diese zwei Tage.
Ja.
Und dann ist es ja auch ein Anliegen, das ich sehr stark vertrete, mit dem aber nicht alle Leute einverstanden sind in der Romancia, dass es wichtig ist, dass man auch in die kleinen Sprachen übersetzt. Mhm. Also, dass die kleinen Sprachen erstens an Prestige gewinnen, das ist der pragmatische Anteil, aber auch ganz konkret an Plastizität, an Gestaltungsmöglichkeiten, an Wortschatz, wenn man Texte in diese Sprachen übersetzt.
Ja.
Und ich glaube, es gibt viele, auch jüngere Leute, die im Literaturbetrieb, die sich mit diesem Anliegen identifizieren oder die wie auch sehen, es passiert etwas mit unserer Sprache, wenn wir in sie übersetzen.
Mhm.
Und das finde ich unglaublich spannend. Und das heißt, es geht einerseits darum, dass man die Leute ermutigt, die in diese Sprache übersetzen. Aber natürlich geht es bei diesen ganz kleinen Sprachen immer auch darum, dass man die Vermittlung dieser Sprachen und die Verbreitung dieser Sprachen in die anderen Landesteile, aber auch international voranbringt. Und da komme ich jetzt zu unserem aktuellen Projekt, das jetzt diesen Monat läuft im Übersetzerhaus Loren. Das nennt sich Residencia Collectiva, kollektive Residenz Loren America Latina, wo Übersetzerinnen und Übersetzer aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern, also zweimal Mexiko, zweimal Brasilien, dann eine Kollegin aus Argentinien und eine aus Paraguay, hier sind im Haus. Und drei davon haben im letzten Jahr an einem Workshop teilgenommen, der heißt Fervor Rumancha. Also der Fervor heißt so etwas wie Furor, aber es ist weniger, Furor ist etwas sehr Überenergetisches und Fervor ist einfach eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft für das Rätoromanische.
Da haben die Übersetzerinnen aus Lateinamerika daran teilgenommen.
Ja, genau.
Ah, okay.
Genau, haben daran teilgenommen. Und es ging wirklich um eine Einführung in diese Sprache und dann darum, mit LyrikerInnen, die selber dabei waren und selber Spanisch und Portugiesisch können, an diesen Übersetzungen zu arbeiten.
Ach, schön.
Und es geht eben als Zielsprache um Spanisch und Portugiesisch, aber auch um indigene Sprachen, also auch um ganz kleine Sprachen.
Mhm.
Da ist aus Chiapas in Mexiko ist die Sprache Tzotzil dabei und aus diesem Dreiländereck Paraguay, Brasilien, Argentinien die Sprache Guarani.
Mhm. Über die wir jetzt gleich noch sprechen.
Ja, genau.
Das ist ja ein unglaublich gut durchdachtes Programm, was ihr habt. Das heißt, ihr geht auf jede einzelne Begebenheit ein, sei es irgendwie sprachliche Minorität oder je nachdem, was die Leute brauchen. Und auch diese sprachliche Diversität ist ein Punkt, gut, das kann man verstehen. Du hast promoviert in lateinamerikanischer Literatur, da kommt es her. Aber wer macht dieses Programm? Also seid ihr im Team oder machst du, wer gestaltet diese Programmpunkte? Weil ihr habt ja mehrere, ihr habt auch Nachwuchs und Schulprogramm und verschiedene Punkte. Wer denkt sich das aus?
Genau. Das ist es mir auch noch ein Anliegen, weil du bei der Einführung gesagt hast, dass quasi ich diesen Preis bekommen habe vom Bundesamt für Kultur, diesen Preis sprachliche Vermittlung. Und das ist natürlich ganz klar ein Teamwork. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass wir sehr viele langjährige Mitarbeitende haben, die auch in diesen Programmen sich ein Wissen erarbeitet haben, das weit über mein Wissen hinausgeht, weil es eben auch eine Spezialisierung ist innerhalb des Teams. Also zum Beispiel Florence Wittmer, die den Nachwuchs betreut, sehr erfolgreich junge Leute auf den Weg begleitet oder im Bereich Veranstaltungen, Sorka Ciclamini, die mit anderen Sprachen oder in der Schweiz heißt es manchmal die fünfte Landessprache, also Migrationssprachen, hier mehrsprachige Veranstaltungen macht, wo ganz viel Wissen sich entwickeln konnte und auch entwickelt hat, um das erfolgreich durchzuführen.
Weil Portugiesisch zum Beispiel eine Sprache ist in der Schweiz, ne? Viel portugiesische.
Das ist, war jetzt in dem Fall nicht präsent, aber es war die Sprache Persisch.
Mhm.
Also es hat auch viel mit Flucht zu tun, Leute, also Schreibende, die geflüchtet sind und in der Schweiz gelandet sind, aufgrund ihrer, was auch immer, Lebensumstände. also Persisch, dann viele schon seit Jahrzehnten in der Schweiz, Serbokroatisch oder BKMS, wie man heute sagt, mhm. dann die Sprachen Türkisch und Kurdisch und jetzt neu arbeiten wir mit Arabisch, die da etwas aufbaut. Mhm. Oder dann auch einfach ein Teammitglied wie Monika Mutti, die einfach seit Jahren diese Aufenthaltsstipendien vergibt und dafür sorgt, dass sich hier alle wohlfühlen. Also ich denke, das ist so extrem wichtig, das zu betonen.
Ja, das merkt man auch, das ist hier ein absolutes Teamwork, das
yeah.
es wirkt
genauso. Ja, genau, ja. genau. Und natürlich eben auch, habe ich schon erwähnt, Carla Imbrogno, die in Buenos Aires sitzt und eben dieses ganze Loren America Latina Programm genau. von dort aus remote
ja, dieses Programm,
bespielt.
Ja, genau. Und dieses Programm, das gibt es seit 2022?
Nein,
schon länger.
Also welches meinst du jetzt?
Das Amerika.
Nein, das gibt es schon unter diesem Namen seit 2015. Mhm. Also das ist auch schon eine eingespielte Sache, hat sich ein bisschen entwickelt und eben diese kollektive Residenz ist das große Flaggschiff quasi dieses ja. Projekt. Aber diese ganzen Online-Projekte, da haben wir viel Erfahrung gesammelt. Das hat noch einmal richtig Schub bekommen in der Pandemie. Mhm. Aber sowieso ist natürlich in Lateinamerika ein großer Sprachraum, also mit zwei wichtigen Sprachen, Portugiesisch und Spanisch, und enormen Distanzen. Da gehen die Akteure schon davon aus, dass man nicht für jeden Austausch irgendwo hinreisen kann. Also da ist auch die Bereitschaft schon sehr groß und es ist auch schon einfach sehr erprobt, Online-Dinge zu machen.
Ja.
Das hat dort sehr großen Erfolg.
Da habt ihr diese hybriden Veranstaltungen Expanded Translation.
Ja, genau.
Und auch in der Pandemie einfach
ja,
so.
Ja, genau, Sachen. Genau. Und jetzt dieser rätoromanische Fokus. Ich meine, jetzt, weil es erfolgreich ist, sage ich mal, klingt es wie, okay, da wurde etwas gut durchdacht und geplant und dann wurde es gemacht und es war erfolgreich. Und das, man kann es so sehen, aber es ist natürlich immer ein Experiment.
Ja.
Wir hatten das ein bisschen die Beobachtung gemacht oder auch die Intuition gehabt, dass es nicht schlechte Zeiten sind für kleine Sprachen.
Mhm.
Dass vielleicht auch als Gegenpol zu dieser Übermacht des Englischen ja. als Lingua Franca, dass das Interesse und die Neugier auf kleine Sprachen und diese Situationen wächst und dass ich weiß, dass kleine Sprachen natürlich
ja, kleine
immer
Sprachen.
Von der... Von
darf man ja gar nicht sagen,
ja,
kleine
ja, ja.
Sprachen, das habe ich
ja.
schon vor Timia Tanko gelernt,
ja,
aber wir genau. wissen genau, was gemeint ist.
Und es ist eben ganz viel Verschiedenes gemeint, darum finde ich eben diesen Begriff zusammen mit sprachlicher Diversität doch eigentlich noch nützlich,
ja.
weil wir wollen es auch nicht zu sehr politisch aufladen. Also wir wollen nicht nur sagen, wir fördern Minderheitensprachen oder wir wollen sagen, wir fördern indigene Sprachen als Gegensatz zu den ehemaligen Kolonialsprachen und so weiter. Wir wollen eigentlich viel mehr eine Situation schaffen, in der eben die indigenen Sprachen zum Beispiel nicht das Ghetto sind, sondern Teil des Normalen.
Ja, ich bin ja auch ganz erstaunt, dass ich hier in die Schweizer Berge fahre und jetzt zum allerersten Mal was über eine indigene Sprache gleich mache. Das ist auch sehr bezeichnend und ich nehme es als Anstoß auf jeden Fall mit. Eine Sache ist noch spannend. Ihr habt jetzt 20-jähriges Jubiläum und ich, so wie ich dich erlebe, ist es natürlich klar, dass du dich nicht Blumensträußchen und Podien begnügst, sondern ihr wollt die Initiative Name the Translator ein bisschen forcieren oder das ist das, was ihr in den Vordergrund stellen wollt. Kannst du uns dazu was erzählen?
Genau. Sage ich vielleicht noch was zu Name the Translator?
Also ja, unbedingt.
Es, genau, weil es ist ja nicht unsere Idee,
nee.
Sondern es ist etwas, was bereits existiert. Seit 2021 gab es die Initiative von Jennifer Croft im Guardian, die Autorinnen und Autoren aufgerufen hat, eine Petition zu unterzeichnen und sich damit dafür stark zu machen, dass eben die Namen aufs Cover kommen.
Ihre Übersetzer,
ihre
genau.
Übersetzerin
also das sozusagen,
Übersetzer.
Das nicht wie sonst von der Seite der Übersetzerinnen kommt,
genau.
sondern diesmal von der Seite der Autorin.
Genau, und das hat eine riesen Resonanz hervorgerufen. Und wie das halt so ist, auch mit Dingen, die mal viral gehen, irgendwann schläft das dann wieder ein bisschen ein. Und wir haben gedacht, ganz generell, wir wollen uns in diesem Jubiläumsjahr eben nicht einfach nur selber feiern. Jubiläum ist doch immer etwas mit ein kleiner Hebel, mit dem man ein bisschen leichter an die Medien rankommt. Ein bisschen einfach, die Leute sind bereit, sich irgendwie, die feiern 20 Jahre, ich will irgendwie auch Teil davon sein, das zu nutzen, diesen Schwung, den wir dann hoffentlich generieren können, um etwas zu tun für die Zunft, also
ja.
auch im Interesse der Leute, für die wir uns ja engagieren.
Ja, super.
Und dann haben wir eben gedacht, wir wollen dieses Name the Translator, unter diesem Slogan Name the Translator, lassen wir es laufen, mehr als Translators on the Cover, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, diese Sichtbarkeit zu erhöhen.
Ja.
Und ich finde, das Cover ist sehr mächtig und wirkungsvoll, aber es gibt auch andere gute Möglichkeiten. Also auch gerade in der Buchgestaltung. Manchmal denke ich, die Nennung mit Foto im Innenumschlag kann genauso wirkungsvoll sein,
ja.
um darauf aufmerksam zu machen, dass es hier eine Co-Autorschaft gibt oder eine weitere Urheberin, die tatsächlich das geschrieben hat, was man dann in der Übersetzung ja. liest. Das ist der Plan und wir haben dafür eine Website gestalten lassen, die wir gerne auch dann längerfristig weiterlaufen lassen. Und das wird dann im Lauf des Jubiläumsjahres werden wir das lancieren.
Und auf der Website melden sich Autorinnen zu Wort oder?
Ganz viele Player in dieser ganzen Buchwelt. Genau, ganz unterschiedliche Leute. Auch natürlich Übersetzerinnen und Übersetzer, aber auch Leute aus Verlagen, Verbänden, MultiplikatorInnen, genau.
Ja, auch das ist eine tolle Idee. Das ist richtig super und notwendig. Notwendig und wunderbar.
Wir sind ja ein bisschen, wenn ich da noch was sagen kann, es ist ja nicht klar, dass eine größere Sichtbarkeit automatisch bessere Konditionen hervorbringt.
Nee.
Ich glaube, das ist auch eine dieser ernüchternden Erkenntnisse, die in diesem letzten Bericht vom CATL, vom Europäischen Dachverband, dass eben Sichtbarkeit hat zugenommen, aber die Arbeitsbedingungen sind trotzdem nicht besser. Aber wir sind kein Verband und wir sind keine Gewerkschaft. Also wir machen das, was wir können.
Ihr macht die, genau.
Und ich glaube, unser Hebel ist wirklich, diese Sichtbarkeit zu betonen und in der Hoffnung natürlich immer, dass es sich positiv auswirkt.
Natürlich, bestimmt, weil ich meine, für die anderen Dinge, für die Rechte setzt sich dann eine Gewerkschaft ein, so wie Verdi oder auch der Übersetzerverband, ganz der VDÜ sehr stark. Aber da hilft natürlich die Wertschätzung. Ich finde immer, wenn man ein starkes Rückgrat hat, also wenn man merkt, man wird wertgeschätzt in der Gesellschaft, dann kann man auch besser Forderungen vertreten.
Genau, und ich denke, dass auch so ein, das Feld verändert sich ja gerade so rasant. Und ich denke immer, gut, ich bin einfach eine unverbesserliche Optimistin, aber ich denke, es kann was haben, dass man auch die Verlage dazu motivieren kann, die Namen der Übersetzerinnen und Übersetzer klarer sichtbar zu nennen, um zu sagen, das ist eben der Mensch, der dieses Buch übersetzt hat, dass das auch die Glaubwürdigkeit der Verlage stärkt. Aber wie gesagt, es ist ein gerade so unglaublich rasant sich verändernder Welt und manchmal hat man ein bisschen, wir haben die Innensicht und da draußen in der Welt wird es ganz anders gesehen, aber es ist trotzdem unser Hebel, diese künstlerische Arbeit an der Sprache das sichtbar zu machen. Das ist einfach auch unsere Aufgabe.
Ich glaube auch manchmal ist es so, ich arbeite ja viel bei Theaterfestivals und da ist es ja nochmal schwieriger, praktisch seine ÜbersetzerInnen auf die Programmhefte zu kriegen. Und manchmal sind es aber so gute Übersetzer, dass ich mir jetzt schon angewöhnt habe, in Festivals auch manchmal zu sagen, also wenn ihr den Namen nicht aufschreibt, von dem super Übersetzer, den alle kennen, da zahlt ihr es schon, die Übersetzung, dann würde ich mich auch mit schmücken. Und das funktioniert manchmal total gut.
Genau. Es gibt ja, wir haben recht viele Gäste aus Iran. Das ist jetzt eine kleine Klammer. Ja. Und die Verleger von dort, die sagen uns, der Name der Übersetzerin, des Übersetzers auf dem Cover ist die Hauptinformation für unsere Leserschaft. Weil die kennen vielleicht die Autoren nicht. Sie können eigentlich mit dieser Information, Autor, Titel, vielleicht nicht so viel anfangen. Aber sie kennen die Übersetzer. Also das ist dann das Auswahlkriterium für die Kunden im Buchladen. Die kaufen dann, das ist von dem übersetzt, den kenne ich, der schreibt gut.
Ja, also, da sollte es auf jeden Fall hingehen.
Genau,
ne?
Genau.
Aber es verändert sich ja viel. Selbst in der Wissenschaft ist es ja so, wie wir gemerkt haben, dass wir gegangen sind vom Text, von der Betrachtung des Textes und eigentlich jetzt erst vor kurzem dahin gekommen sind, dass wir auch die Übersetzerinnen als wissenschaftliches Objekt betrachten. Das ist noch nicht lange her, haben wir schon gänzlich besprochen, aber ich finde das immer ganz interessant, dass man sonst immer nur die Texte angeguckt hat. Dabei ist Übersetzen Interpretation, dabei sind die Menschen so wichtig. Ich danke dir sehr, Gabi.
Ja, es ist
das
so
war
spannend.
Total spannend. Wir haben nämlich gedacht, wir können gar nicht so viel erzählen über Übersetzerhäuser und jetzt habe ich das Gefühl, wir könnten hier noch in Stündchen sitzen, aber das machen wir jetzt nicht, da haben wir leider nicht die Zeit so. Vielen,
super,
vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Ich freue mich.
Ich mich auch. Danke.
Das war über Übersetzen. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt noch weiterlesen wollt, dann findet ihr wie immer auf unserer Website www.überübersetzen.de alle Informationen, ein paar Bücher, ein paar Webseiten, alles, was ihr braucht. Wenn ihr Lust habt, abonniert uns, empfehlt uns weiter, diskutiert mit uns auf Facebook oder Instagram, schreibt uns einfach eine Mail, wenn euch irgendwas nicht passt oder wenn euch was besonders gut gefallen hat oder wenn euch was fehlt, wenn ihr mal noch über was ganz anderes sprechen wollt, dann meldet euch. Wir freuen uns auf jeden Fall und melden uns zurück. Na dann, tschüss, macht's gut.
Wij willen vertalen. Wij willen tolken.
И, por supuesto, hablar de la traducción.
Хочем разговаривать.
Переводить. Переводчица. Переводчик. Переводчик.
Хочем
разговаривать. Переводить. Ты переводчица?